Im vorangegangenen Teil des Vortrags ging es um den islamischen Fundamentalismus, seine Ursachen und Ziele. Ernst Schrupp erläuterte an einigen Beispielen die weltweiten Auswirkungen dieses Wiedererwachens des Islam.
Wir fragen uns, gibt es eine Lösung des Nahostkonfliktes? Jedenfalls ist er wohl der gefährlichste und den Weltfrieden bedrohende Konflikt. Und daher besteht eine Notwendigkeit, eine Dringlichkeit sogar zu Nahostfriedensverhandlungen. Das müssen wir sehen, wir sollten sie mit Gebet begleiten. Tun wir das, beten wir täglich für Israel, beten wir täglich für unsere Regierung. Es wird ja immer schwerer, in unserem Volk, in unserem Land zu regieren. Das sieht man doch. Und sie haben das Gebet nötig. Ich denke, das ist eine wache Gemeinde, die wirklich betet für Israel, für das eigene Volk und für die Regierung. Das sagt auch Paulus im Timotheusbrief. Ich will, dass gebetet wird. Vor allen Dingen für die, die in Hoheit sind. Die Hamas habe ich erwähnt. Die Intifada geht weiter. Intifada heißt Abschütteln. Gemeint ist Abschütteln der jüdischen Herrschaft in Palästina. Und die Hamas, die Hisbollahs, gewissermaßen als Vortrupps dieses ganzen Kampfes. Und hier ist der eigentliche Konflikt. Palästina ist Erbland aller Muslime bis ans Ende der Zeit. Das Banner Allahs ist auf jedem Quadratzentimeter des Landes Palästinas zu hissen. Die Lösung bedeutet heiliger Krieg ohne Kompromisse. Hier ist der Konflikt in seiner ethnisch religiösen Tiefe. Wem gehört Palästina? Das ist die Frage. In diesem Erbstreit, der angelegt ist bei den Söhnen Abrahams, da ist ein Sohn Isaak von der rechtmäßigen Frau Sarah, da ist ein anderer Sohn Ismael von der ägyptischen Magd, da kam sie her. Die hatte Abraham mitgebracht, weshalb er da war. Was er da getan hat, hat da seine Frau verleuchtet. Ihr wisst das. Und da hat er sich zudem eine ägyptische Magd mitgenommen. Und mit der hat er dann den Sohn Ismael gezeugt. Und darauf führen sich die Araber zurück. Und alle Verheißungen von Abraham her über Ismael auf die Muslime. Und danach wäre tatsächlich Palästina Erbland der Muslime. Das ist ihre Sicht. Und Israel weiß, dass es sein Erbland ist. Die Frage heute, kann nun Land für Frieden im Nahen Osten die Lösung zum Frieden bringen? Ein Völkerrechtler, Professor Camilla Landmann, sagt dazu, Land für Frieden sei eine Unrechtformel, die eine einseitige, ungerechtfertigte Vorleistung Israels darstelle. Der arabisch-israelische Konflikt könne nur gelöst werden, so der Völkerrechtler, durch Beseitigung seiner Ursache. Und was ist die Ursache? Die Weigerung der arabischen Welt, Israel als solches anzuerkennen. Und das ist der Unterschied, die Existenzlage. Die Araber haben 5 Kriege verloren, aber bestehen weiter. Und rüsten auch weiter. Wofür? Sie setzen auf Zeit. Die PLO hat einen 3-Phasen-Plan. Zunächst mal den eigenen Staat in Palästina. Ihn füllen mit Arabern und von da aus Israel beseitigen. Inzwischen schreitet eben der fundamentalistische Islam weiter fort im Vormarsch. Und der deutsche Botschafter in Marokko beispielsweise, das ist auch durch die Zeitung gegangen, Wilfried Hofmann, hat eine Türkin geheiratet. Das geschieht ja häufiger, dass hier Muslime geheiratet werden, weniger die Frauen als umgekehrt Muslime heiraten deutsche Frauen, die dann Muslime werden. Aber hier ist auch der Mann, ein deutscher Botschafter in Marokko, Muslim geworden und er versteht sich als Fundamentalist und er hat im ersten deutschen Fernsehen öffentlich erklärt, das konnten also alle hören, ich bin davon überzeugt, dass das Abendland eine geistige Wende braucht. Und da sehe ich die größte Aufgabe und Chance des Islam in Europa. Also Europa retten durch den Islam. In Deutschland sind bereits 50.000 eben vom Christentum weg zum Islam konvertiert. Und ich sage noch einmal, Christentum ohne biblische Substanz ist dem Islam unterlegen. Und ein arabischer Christ, früher Muslim, wenn alle Christen wirklich Christen wären, gäbe es heute keinen Islam mehr. Es ist die Möglichkeit zu sehen, ein Aufmarsch bewaffneter islamischer Massen kann sehr wohl zur weltpolitischen Detonation führen, die dann die gegenwärtige Weltordnung in jenes in Offenbarung 6 beschriebene Chaos stürzen wird, aus dem sich dann das Tier von Offenbarung 13 erhebt, der Antichristus, der Antimessias. Faktum ist eine bekannte Zeitschrift, ein Monatsblatt, gutes Blatt, hat einen ganzen ausgedehnten Artikel darüber. Und hier ist die Frage nach dem letzten Krieg. Dieser Begriff ist im Islam gut bekannt, der letzte Krieg, der heilige Krieg, und er ist auch in der Bibel bekannt und wird sogar in Joel 4 heiliger Krieg genannt, der dann im Krisenherd zwischen Mittelmeer und Golf, im Vernichtungskampf, im begonnenen, beabsichtigten Vernichtungskampf gegen das Gottesvolk Israel ausbrechen könnte und vielleicht dann die brennendste Existenzfrage ist. Man kann dieser Frage ausweichen nach dem letzten Krieg, man kann aber nicht den Fakten ausweichen. Wir sollten die Bibel lesen. Die Bibel weiß vom letzten Krieg und nennt ihn auch Heiligen Krieg, Joel 4, Sacharja 12, den Krieg der Nationen gegen Israel und dadurch Israel in seine letzte Existenznot bringen, alle im Marsch auf Jerusalem. Jerusalem ist der Zankapfel, ist die Taumelschale für die Nationen. Da kommen sie dann letztlich zu Fall. In der Auflehnung gegen das Volk des Herrn, was letztlich eine Auflehnung gegen den Herrn ist. In der Abschaffung der Gesetze Gottes, der Bibel, eine Auflehnung gegen den Herrn, gegen Gott, gegen sein Volk. Gibt es eine friedliche Lösung des Nahostkonflikts? Das ist eine ernste Frage, eine ernsthafte Frage. Ja, unter welcher Voraussetzung? Das sollten wir den Menschen sagen. Und ich sage an dieser Stelle, es sind nicht alle Muslime Fundamentalisten, bei weitem nicht. Die leiden zum Teil selbst unter dem Fundamentalismus. Und ich hatte eingeladen, vor der Studentenmission in Chemnitz doch zu sprechen. Am ersten Abend 400 Leute. Am Schluss kommt ein Araber nach vorne. Es war Gelegenheit zum Austausch, zur Aussprache gegeben. Einer aus dem Irak, gebildeter Mann, sprach gut Deutsch, war schon lange in der DDR. Ein Muslim. Er sagte, hier muss ich widersprechen. Ja, bitte. Der Islam ist nicht antijüdisch und antichristlich. Ich habe ihm sehr liebevoll und von Herzen sagen können, dass sie nicht antijüdisch und antichristlich ist, nehme ich ihnen gerne ab. Und ich weiß, dass viele, viele Muslime nicht antijüdisch und antichristlich sind. Aber die Religion, der Islam, der Koran, ja, Fundamentalist bin ich auch nicht, sagt er sofort. Aber der Fundamentalismus im Vormarsch, sagte ich. Er sagt, ja, ist der Westen nicht selbst daran schuld. Ich sage, wenn Sie meinen Ausführungen gefolgt sind, dann werden Sie viele Selbstschuldanweisungen gehört haben. Eines Westens mit Versagen der Christenheit, eben mit seinem Imperialismus, die ganze Welt kolonisieren, unter westliche Gesetze bringen und so weiter. Nicht nur in Deutschland ging das ja so weit, das konnten Sie ja immer wieder von der Straße hören. Deutschland, Deutschland über alles und am deutschen Wesen soll die ganze Welt genesen. Am westlichen Wesen soll die ganze Welt genesen. Nein, nein. Er war zufrieden mit meiner Antwort. Er war am nächsten Abend wieder da, kam auch am dritten Abend. Da würde ich die friedliche Lösung sehen. Die heißt Umkehr zu Gott. Anerkennung Gottes, des Wahren und Lebendigen, damit auch Anerkennung seines Volkes, Anerkennung seines Wortes, ist das zu erwarten? Was sagen die Politiker? Wie sieht unsere Regierung das? Wie sehen wir das? Wofür beten wir? Wir wollen doch Frieden. Wir wünschen uns doch nicht den letzten Krieg. Wir wünschen auch den anderen nicht den letzten Krieg. Beten wir in der Richtung. Ob sie umkehren? Wir müssen ihnen aber anbieten, umzukehren. Wenn nicht, dann allerdings. Wenn sie wirklich alle über Israel herfallen, wird dieses Israel heute. Vorher werden noch mehr Juden dahin kommen. Gott holt sie ja, Gott führt sie ja dahin. Ob sie alle kommen wollen, das ist eine andere Frage. Aber er hilft ihnen, hinzukommen. Und dann verlassen von allen, auch schließlich von Amerika. Ich weiß nicht, aber es könnte so kommen. Antisemitismus auch in den Vereinigten Staaten. Ich weiß nicht, aber es könnte so kommen. Deswegen beten wir. Wir haben viel Stoff zum Beten. In dieser letzten Existenznot wird Israel rufen, schreien, heißt es, nach seinem Retter, nach dem Messias. Und er wird kommen. Und dann werden sie ihn sehen, wie er ist. Was werden sie erkennen? Das ist Jesus. Und werden Buße tun. Alle Stämme des Landes, die sind dann wieder da. Steht ja da. Wo steht das? In Sacharja. Wo steht das noch? Im Neuen Testament bestätigt immer wieder das Alte in Offenbarung 1. Sie werden Buße tun. Alle Stämme des Landes. Eine nationale Buße. Ja, ein ganzes Volk, so wie es dann noch da ist, wird Buße tun, wird umkehren zu dem Messias und wird Vergebung erfahren, wird den Geist empfangen, wird Erneuerung empfangen, wird die Wiedergeburt erleben. Es wird ein neues Israel werden. Ganz Israel wird gerettet werden. Und das, so sagt Jesaja 19, wird ein Segen sein für die ganze Welt. Israel ein Segen für die ganze Welt. Im gefährlichsten Krisenleben, da hinein, in die tiefste Not gegenwärtig, da hinein kommt der Messias und bringt Ordnung, bringt den Frieden. Das ist zum Anbeten. Das ist faszinierend. Lesen Sie Jesaja 19, die letzten Verse. Lesen Sie Jesaja 2. Da werden dann die Schwerter zu Pflugscharen umgeschmiedet und die Speere zu Winzermessern. Endlich werden sie den Krieg gar nicht mehr lernen, schon gar nicht mehr führen. Dann braucht dafür kein Geld mehr ausgegeben werden. Gibt es da keinen Streit mehr oben in der Regierung über die Rüstung. Herrlich. Und die Gemeinde Jesu?
Ich lese dazu einen Teil der Endzeitrede unseres Herrn. Der Herr hat ja seine Jünger gar nicht im Unklaren gelassen über die Endzeit. Er hat nach seiner Auferstehung sich noch eingehend 40 Tage mit seinen Jüngern unterhalten über das Reich Gottes, über das, was kommen wird. Und hier schon vor der Kreuzigung spricht er vom Ende, Matthäus 24 und dazu Lukas 21. Ich lese da zwei Abschnitte in allen drei Evangelien. Matthäus, Markus, Lukas spricht der Herr vom Ende, bei Matthäus am meisten. Ich lese aus Matthäus 24 zunächst die Verse 1 bis 14 und mögen wir an unsere gegenwärtige Zeit denken und merken, was da heute da ist. Und Jesus trat hinaus und ging von dem Tempel hinweg und seine Jünger traten herzu, um ihn auf die Gebäude des Tempels aufmerksam zu machen. Wer da einmal gestanden hat an dieser Stelle, hat auch die Gebäude des Tempels ahnen können. Jetzt stehen da zwei andere Tempel. Islamische Tempel, der sogenannte Felsendom. Und man sollte immer sagen, das ist eine Moschee. Und die Al-Aqsa-Moschee. Gar nicht lange nach Mohammed, Ende des 7. Jahrhunderts, in dem Mohammed ja gelebt, geweckt hat, sind diese beiden Moscheen dort auf dem Tempelberg errichtet worden, an die Stelle des jüdischen Tempels. Da stehen sie noch. Aber die Jünger, die weisen hin auf diesen Tempel, sind irgendwie stolz auf dieses Gebäude, eins von diesen sieben Weltwundern. Das muss man doch bestaunen. Er aber, unser Jesus, antwortet, sprach zu ihnen, seht ihr dies alles? Wahrlich, ich sage euch, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen werden wird. Und wann ist das geschehen? 40 Jahre später, im Jahre 70, als Titus mit dem römischen Heer in Jerusalem eindrang und auch in den Tempel und den Tempel zerstört hat, dem Erdboden gleichgemacht hat. Und dann sprechen die Jünger auf dem Ölberg wo dann der Herr auch nachher zurückgekehrt ist zum Vater in der Wolke. Und er verheißen hat, dass er dahin wieder zurückkommen wird, wieder in der Wolke, aber dann in der Wolke mit Macht und Herrlichkeit. Zunächst muss er das Werk der Erlösung vollbringen am Kreuz, das tiefe Problem der Sünde lösen. Und dann kommt er und löst auch das Problem der Macht. Auf dem Ölberg traten sie nun herzu, die Jünger, alleine zu ihm und sprachen: Sag uns, wann wird das sein? Auf das Wann hat der Herr keine Antwort gegeben. Und alle Spekulationen über das genaue Wann gehen fehl, sind bisher fehlgegangen. Das ist dem Vater alleine vorbehalten. Und die Jünger fragen aber auch: Was ist das Zeichen deiner Ankunft und der Vollendung des Zeitalters? Und darauf gibt Jesus nun die Antwort. Er spricht: Seht zu, als erstes, dass euch niemand verführe. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Jetzt das Zweite, seht zu und erschreckt dann nicht. Denn dies alles muss geschehen. Auch da ist ein Muss. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es wird sich Nation gegen Nation erheben, Volk gegen Volk, ethnische Gruppe gegen ethnische Gruppe. Eine sucht die andere zu verdrängen, wenn es nicht anders geht, sogar auszulöschen. Und es werden Hungersnöte und Seuchen sein und Erdbeben da und dort. Alles dies aber ist der Anfang der Wehen. Die Wehen sind also da. Offensichtlich soll da das Neue geboren werden. Man merkt, die Wehen werden immer stärker bis dann zu den letzten Wehen. Und die Geburt kommt, das Ziel. Juden sprechen von den Geburtswehen des Messias in den letzten Tagen, dass der Messias kommt. Dem geht eben einiges voraus. Und das ist die Sicht der Hoffnung, dass das Geburtswehen sind. Eine schwangere Frau, entschuldigt, wenn ich davon rede, aber ich habe ja auch eine Frau gehabt, und die hat auch Kinder bekommen, und da nimmt man das Mann ja auch Anteil. Aber das ist doch in den Schmerzen die Hoffnung der Frau, dass sie sich sogar in diesem Leid der Geburtswehen freuen kann. In dir ist Freude auch im Leid. In unseren Tagen, in den Geburtswehen des Messias, in unserer Zeit sich freuen. Und die Freude am Herrn ist eine Kraft. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern, euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden, um meines Namens willen. Und die Juden sind gehasst, weshalb eigentlich? Weil sie Juden sind. Was sind sie als Juden? Glieder des Volkes Gottes, Alten Testamentes. Bleiben es auch. Dann werden sie euch in Drangsal überliefern, euch töten, und ihr werdet von allen Nationen gehasst werden um meines Namens willen, und dann werden viele verleitet werden, werden einander überliefern und einander hassen, und viele falsche Propheten werden aufstehen und werden viele verführen. Und jetzt kommt's: Weil die Gesetzlosigkeit Überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Es wird immer kälter in dieser Welt, immer grausamer, immer brutaler, immer gewaltiger. Wer aber aushalt bis ans Ende, der wird errettet werden. Und jetzt kommt's. Und dieses Evangelium wird gepredigt werden auf dem ganzen Erdkreis, das geschieht in unseren Tagen, allen Völkern zu einem Zeugnis, und dann, wenn das geschehen ist, wird das Ende kommen. Welches Ende? Lukas 21, Vers 24b. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen. Der Tempelberg ist immer noch zertreten von den Nationen, von den Islamiten. Was das für die Juden bedeutet, können wir gar nicht nachempfinden. Das ist nicht ihr Bezirk. Der ist ihnen genommen. Steht auch nicht unter der Verwaltung und Regie des Magistrats von Jerusalem, sondern des Rates des Islams. Jerusalem, hier noch in diesem Zentrum, am eigentlichen Platz, das ist ja der Berg Moria, Abraham mit Isaak. Der Islam sagt Abraham mit Ismael. Da ist schon der Erbstreit. Und deshalb sagen sie mit Fug und Recht von ihrer Sicht aus, das ist unser Platz. Die Juden, nein, das ist unser Platz. Das ist der Platz, um den letztlich die Auseinandersetzung geht. Das ist dann die Taumelschale, das ist der Zankapfel. Jerusalem, Zion, dieser Platz. Jerusalem wird zertreten werden von den Völkern. Wir sehen das heute. Und auf Israel wird doch von allen Seiten rumgetrampelt. Wie lange? Bis die Zeiten der Völker, der Nationen erfüllt sein werden, zu Ende kommen. Und dann, Vers 27, werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, jetzt in einer Wolke mit Macht und großer Herrlichkeit. Wenn aber diese Dinge alle, diese Geburtswehen, anfangen zu geschehen, so blickt auf, Gemeinde Jesu, aber auch Israel, das Volk der Juden, das sich ja wieder sammelt in seinem Land, in seiner biblischen Heimat. So blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht, weil der Messias naht, weil unser Heiland Jesus Christus naht. Jetzt gibt der Herr noch ein Kennzeichen dafür, wann das ganz nahe ist, zum Greifen nahe ist, dieses Kommen des Endes, dieses seines Kommens. Das ist das Gleichnis vom Feigenbaum. Vers 29, und er sprach ein Gleichnis zu ihnen: Seht den Feigenbaum. Jeder in Israel weiß, das ist Israel. Da heißt das Beispiel in Joel: Mein Land, Israel. Mein Weinstock, Israel. Mein Feigenbaum, Israel. Aber achtet jetzt genau auf den Text. Seht den Feigenbaum und seht auch alle Bäume ringsum. Was sind denn das für Bäume ringsum Israel? Das sind die islamischen Bäume, gar kein Zweifel. In konzentrischen Kreisen, im Engeren, die arabischen und immer weiter bis zum Atlantik und Indischen Ozean, weit hinauf in die frühere Sowjetunion, diese islamischen Gebiete, das sind 7 Staaten heute, islamisch, in ihnen sind zum Teil die Nuklearwaffen gehortet und weit nach Afrika hinein. Ganze große, weite Gebiete, Sudan, Nigeria und an der Küste lang bis zum Süden hin, Islam. Seht den Feigenbaum, Israel, und alle Bäume, in Zacharja ist das deutlicher gemacht, alle Nationen um Jerusalem herum, steht da. Die werden sich dann vereinigen gegen Jerusalem. Zacharja 12. Wenn sie schon ausschlagen, das heißt, wenn sie wieder da sind, dass sie nun wieder ausschlagen über den Winter weg, wo alles geruht hat, so erkennt ihr von selbst, da ihr es seht, dass der Sommer schon nahe ist. Nahe, das heißt eigentlich hautnah, ganz nahe. An anderer Stelle heißt es, dass es bald geschieht, dass er bald kommt. Ganz schnell, plötzlich, auf einmal da. Man rechnet gar nicht damit, auf einmal da. Bald, nahe, bald. Das sind 2 typische Aussagen der Eschatologie, das heißt für die letzte Zeit. So erkennt auch ihr, wenn ihr das geschehen seht, dass das Reich Gottes nahe ist, die Herrschaft. Der Messias kommt und tritt seine Herrschaft an, wird sein Friedensreich in dieser Welt aufrichten. Wahrlich, ich sage euch, dass dieses Geschlecht der Juden nicht vergehen wird, bis alles geschehen ist. Die Juden gehen nicht unter. Sie haben ihre Identität bewahrt durch all die Jahrhunderte, ja, Jahrtausende hindurch, sind immer noch da. Das ist der beste, der schlagendste, der nicht zu widerlegende Beweis für die Existenz ihres Gottes, und das ist auch unser Gott. Das ist der Gott. Und die Gültigkeit seiner Verheißung, die Gültigkeit der Bibel, verlasst sie auf die Bibel. Ben Gurion, der Staatsgründer, sagte: Sie hat uns noch nie in Stich gelassen. Die Bibel. Ja, Himmel und Erde mögen vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Hütet euch aber, dass euer Herzen nicht etwa beschwert werden durch Völlerei und Trunkenheit, durch Wohlstand und Lustgesellschaft, Lustprinzip oder Lebenssorgen, Angst. Hütet euch. Jener Tag wird plötzlich hereinbrechen. Wie ein Fallstrick wird er kommen über alle, die auf der ganzen Erde sind. Ihr aber wacht und betet zu aller Zeit, bei jeder Gelegenheit, von morgens bis abends, auch in der Nacht, wenn ihr wach werdet. Seid immer im Gebet, dass ihr würdig geachtet werdet, diesem allen, was geschehen soll, zu entfliehen und dann vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Das ist Gottes Wort zu unserem Thema. Was wir beobachten, darin sehe ich ein deutliches Zeichen des nahenden Endes, dass wir zum Ende kommen in unserer gegenwärtigen Weltgeschichte. Diese Gleichzeitigkeit von Rückkehr des Volkes der Juden in sein Land, dass Israel wieder da ist in seinem Land, ist ja auch eine Renaissance. Und die Renaissance des Islam, der Fundamentalismus zur gleichen Zeit. Das eine bricht auf, das andere bricht auf, wie der Herr in dem Gleichnis sagt. Und zur gleichen Zeit findet heute die Evangelisierung der ganzen Welt in einem rasanten Tempo statt, dass das Evangelium kommt zu allen Völkern bis zu den letzten im Urwald, wo die Indianer sind, ich war selbst einmal da, zu den entferntesten Inseln, nach Zentralasien hinein, in die Mongolei hinein, Zeichen der Endzeit, dass also das Evangelium überall kommt. Nepal, in einer Rasanz. Ich war 1960 zum ersten Mal in Nepal, gab es noch keine Christen. Ist auch nicht lange her, 1960. Heute an über 1000 Plätzen insgesamt über 50.000 Christen. Wachstum. Die Gemeinde wächst und kommt zu ihrer vollen Zahl aus allen Nationen und dann ist sie quantitativ vollendet. Dann nimmt der Herr sie zu sich. Seht, das ist alles so nahe und das geschieht alles in einer Rasanz in der letzten Zeit. So bleiben wir in der Spannung aufs Ziel hin. Das Wann hat uns Gott vorenthalten. Warum? Mit ganzer Absicht, damit wir in der Spannung bleiben. Sie hält uns wach. Der Herr sagt, wenn das alles angefangen hat zu geschehen, das hat angefangen, es ist uns Zeichen genug, dass wir im akuten Ende uns befinden, dass das alles so nahe ist, dass das alles so bald ist, dass das so plötzlich sein kann. Damit machen wir uns eben keine Angst gegenseitig. Angst machen hat gar keinen Zweck. Sondern das kann doch unsere Freude sein. Das gibt uns doch Auftrieb. Das hat uns damals einen enormen Auftrieb gegeben, im Zusammenbruch die Chance zum neuen Aufbruch zu entdecken, angesichts der für uns feststehenden Tatsache, der Herr kommt bald. Der sagt, wenn das alles geschieht, dann blickt auf, hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht, weil ich komme. Das ist der befreiende, das ist der durchtragende Blick. Aufschauen, nicht in den Dreck schauen, nicht wegschauen. Blick auf das Ziel und starr nicht auf den Weg. Blick auf das Ziel und starr nicht auf den Weg. Vom Ziel her wird der Weg beleuchtet.